Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Kapitel aus dem ersten Samuel-Buch, und zwar 1. Samuel, Kapitel 19. Wir fahren also fort in unserer Predigtserie, die jetzt schon längere Zeit unterbrochen wurde, aus dem 1. Samuel-Buch. Und wir kommen heute zu Kapitel 19. 1. Samuel, Kapitel 19. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen und zu lesen. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden. Und was ich sehe, das will ich dir berichten. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan. Und seine Taten sind dir sehr nützlich, denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans. Und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David, und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte, und Jonathan brachte David zu Saul, und er war wieder vor ihm wie zuvor. Es brach aber wieder ein Krieg aus, und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Er aber wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michal aber, seine Frau, berichtete es David und sprach: Wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michal ließ David durchs Fenster hinunter, und er ging davon, floh und entkam. Und Michal nahm den Teraphim, also so eine Art Hausgötzen, und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach: Bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, Da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michal sagte zu Saul, er sprach zu mir: Lass mich gehen oder ich töte dich. David aber floh und entkam und er ging zu Samuel nach Rama. Und er teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel und sie blieben in Najot. Es wurde aber dem Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass auch sie weissagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten. Die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten und auch sie weissagten. Da ging auch er selbst nach Rama. Und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Sechu ist, fragte er und sprach: Wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt: Siehe, in Najot bei Rama. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte oder profitierte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man: Ist auch Saul unter den Propheten? Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Grunde ist es immer problematisch, eine Überschrift über ein Kapitel aus der Heiligen Schrift zu setzen. Das ist schon deswegen problematisch, weil die Bücher der Heiligen Schrift ja ursprünglich ohne diese Kapiteleinteilung verfasst wurden. Die Kapiteleinteilung, sie entstand erst im Mittelalter. Aber gut, ich habe mir vorgenommen, über das Buch Samuel eine Predigtreihe zu halten und dann in jeder Predigt ganz konsequent ein Kapitel durchzugehen. So also heute das Kapitel 19. Und die Überschrift, die wir hier in Kapitel 19 in der Schlachter 2000 Übersetzung finden, lautet: Saul trachtet David nach dem Leben. Ganz sicher ist diese Überschrift nicht falsch, wenn wir uns den Inhalt dieses Kapitels anschauen. Aber das Problem ist, genau diese Überschrift gibt eigentlich nicht das Spezifische dieses Kapitels wieder, denn wir werden in den folgenden Kapiteln im weiteren Fortgang des ersten Samuel-Buches sehen, das könnte über viele Kapitel stehen. Was ist eigentlich das Spezifische, das Kennzeichnende dieses 19. Kapitels des ersten Buches Samuel? Und wenn man so will, kann man es mit einem einzigen Wort umschreiben. Und dieses Wort ist ein schreckliches Wort. Ein erschreckendes Wort. Ein furchtbares Wort. Man könnte über dieses Kapitel schreiben: Verhärtung. Verhärtung. In diesem Kapitel lesen wir, wie Saul sich in seinem feindlichen Hass gegen David verrennt, hineinsteigert, verbohrt, eben verhärtet. Nicht wahr, was wir bisher über Sauls Mordgelüste gegenüber David gelesen haben, das könnte man aus einer gewissen Blickrichtung noch irgendwie entschuldigen. Nicht? Saul hatte ja bereits einmal den Speer gegen David geschleudert. Wir lesen es in 1. Samuel 18, Verse 10 und 11. Und das ist wahrlich nicht nichts. Aber mit einem gewissen Wohlwollen gegenüber Saul könnte man dazu noch anmerken, naja, Saul, der ist einfach ausgerastet. Das war in einem Wutanfall. Das kann jedem einmal passieren, dass er nicht Herr seiner Sinne ist. Saul war daran nicht schuldlos, gut, aber bitte lassen wir einmal annehmen, dass ihm das einfach so passiert ist. Man kann sich sogar vorstellen, dass Saul nach diesem Mordanschlag auf David etwas bedeppert, etwas irritiert durch seinen Palast gelaufen ist und zu sich selbst sagte: Mann, wie hast du dich wieder furchtbar benommen? Wie hast du dich wieder gehen lassen? Aber hier in Kapitel 19 verhält es sich anders. Wir hören Saul zu seinen Knechten ganz offen über die Tötung Davids sprechen. Schauen wir uns nochmal Vers 1 an. 1. Samuel 19, Vers 1. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen Knechten, dass sie David töten sollten. So beginnt dieses Kapitel. Und wenn wir es einmal in den Ausdrucksformen unserer Zeit sagen wollten, was hier passiert, dann könnten wir sagen, die Tötung Davids war auf jeder Sitzung Tagesordnungspunkt. David ist zu töten. David soll getötet werden. Saul nannte kein einziges Argument für seine Mordabsicht. Und das ja so Verblüffende ist doch, wie offen ein König Saul über diese Ermordung, diese Tötung Davids spricht. Es mag sein, dass Saul sich bis dahin noch irgendwie schämte für seinen Hass. Da waren noch gewisse innere Hemmschwellen. Denken wir daran, dass nachdem Saul im letzten Kapitel den Speer gegen David geschleudert hatte, danach sich entschied, ja, David muss getötet werden, aber ich lasse das durch die Philister machen. Ich schicke ihn einfach in den Krieg und irgendwann wird er schon einmal das Opfer seines Mutes sein. Aber hier nun war jede innere Bremse verschwunden. David muss beseitigt werden. Und Saul sprach ganz offen darüber. König Saul, der einst von Gott Gesalbte, von dem man in Israel die Vermittlung des Heils, der Rettung erwartete, den Schutz vor den Feinden, den Philistern, er war nun erfüllt von einem so unbedingten und so abgrundtiefen Vernichtungswillen gegenüber David, demjenigen, der die meisten Siege gegen die Philister eingefahren hatte. Dass das Erste war, was Saul interessierte, das Vorrangigste. Saul erfüllt von Hass gegen David, Todeshass. Und als Saul das nun seinen Knechten, sozusagen den Kabinettsmitgliedern, mitteilte, wie reagieren diese eigentlich darauf? Werfen wir dazu noch einmal einen Blick in das vorige Kapitel, und zwar in den letzten Vers. Was war passiert? Wir lesen dort Vers 30, Kapitel 18, Vers 30. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg. Und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls, sodass sein Name hoch geachtet wurde. Davids Name, er wurde berühmt. Und als nun Saul seiner Umgebung diesen Männern offen erklärte, David muss beseitigt werden, da fällt auf, dass nichts passierte. Dass diese Fürsten, dass diese Knechte ihren Mund halten. Dass sie dazu schweigen. Da ergriff keiner das Wort. Moment mal, Saul. David ist unser bester, unser härtester Mann im Kampf gegen die Feinde Gottes, die Philister. Keiner stand auf. Keiner sagte etwas. Warum stand keiner auf? Warum dieses Schweigen von den Fürsten, von den Knechten Sauls? Passt ihnen dieser Hass Sauls durchaus in ihren eigenen Kram? Weil sie eifersüchtig waren gegenüber den Erfolgen, die David hatte? Oder war es einfach Angst? Angst nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt was sage, dann kann es mir auch schlecht gehen. Das ist bestimmt meiner Karriere nicht förderlich. Dann stehe ich vielleicht auf der Abschussliste von Saul. Das Schweigen der Fürsten, der Knechte Sauls, es ist meines Erachtens beredt. Und der Einzige, der hier eine Ausnahme bildete, es war Jonathan. Wir lesen von ihm ebenfalls in Vers 1, aber Jonathan, der Sohn Sauls, hatte großes Wohlgefallen an David. Noch mehr. Jonathan hielt ein Plädoyer für David. Und er erinnert daran, dass doch schließlich David so und so viele Male sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, indem er gegen die Philister in den Krieg zog. Ich lese nochmal die Verse 4 und 5 dieses Kapitels. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul. Und er sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David. Er hat keine Sünde gegen dich getan. Seine Taten sind dir sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Der hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen. Du hast dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Ein solcher Einsatz von jemandem, auf den sich der Hass des Königs konzentriert, zeugt von Mut, zeugt von Zivilcourage. Und diese Zivilcourage ist umso größer, als Jonathan durchaus wusste, dass Saul, sein Vater, durchaus bereit war, gegebenenfalls auch seinen Sohn zu töten. Erinnern wir uns noch einmal an Kapitel 14 vom 1. Samuel-Buch, als Jonathan von dem Honig aß, was Saul bei Todesstrafe verboten hatte, und Saul dann tatsächlich den Entschluss fasste, seinen Sohn töten zu wollen. Und der hat das Volk, seinen König, zur Vernunft bringen musste. Aber bitte überlegen wir uns auch einmal, was dieses Verhalten Jonathans, dieses treue Verhalten Jonathans für David, den Verfolgten, bedeutet haben muss. Was für eine Zuverlässigkeit. Was für eine Freundschaft. Was für eine Brüderlichkeit zeigte sich darin. Das war alles andere als Opportunismus. David, er konnte sich wahrlich glücklich schätzen, einen solchen Freund zu haben, der zu ihm stand, gerade in Gefahren, gerade dann, wenn es eng wurde. Was für ein Schatz ist ein solcher Freund? Was für eine Stärkung? Ja, was für eine Erquickung? Ein solcher Freund ist gleichsam ein Lichtstrahl in das Dunkel. Es ist auch ein Zeichen der Güte Gottes. Gott macht es seinen Kindern niemals völlig dunkel. Niemals völlig dunkel. Er sorgt auch in den heißesten Situationen dafür, dass von irgendwoher ihm ein Becher kalten Wassers gereicht wird. Der Apostel Paulus muss einmal in seinem letzten Brief an Timotheus schreiben, also kurz vor seinem Tod, gleichsam die Bilanz über sein Leben, jedenfalls die nach außen hin getragene Bilanz. Wir lesen es im 2. Timotheus 1, Vers 15. Da schreibt er: Alle Menschen, die in Asien sind, in der Provinz Asien, haben sich von mir abgewandt. Diese Leute haben sich nicht vom Evangelium abgewandt. Aber Paulus, der zu jener Zeit im Gefängnis war, den ließen sie hängen. Was für eine Situation. Aber das ist nicht alles, was Paulus schreibt. Gleich im nächsten Vers schreibt er: Aber da gab es das Haus des Onesimus. Und dieser Onesimus erwies ihm Barmherzigkeit und hat ihn oft erquickt und sich seiner Ketten nicht geschenkt. Auch das gibt es. War nicht viele, aber immerhin, es gab diesen Onesimus. So einen Lichtstrahl sendet Gott immer wieder hinein in die Dunkelheit, den Seinen. Für Saul selbst hätte diese Rede seines Sohnes Jonathan eine Warnung sein können. Der König versündige sich nicht, denn er hat sich nicht an dir versündigt. Er hat dir nichts getan, Vater. Jonathan wies sachlich darauf hin, auch dass die Tötungsabsicht Sauls objektiv gegen die Interessen des Volkes Gottes stand. Saul, das nützt niemandem etwas. David ist wichtig im Kampf gegen die Philister. Mehr noch, durch Saul hat Gott viel Erlösung bewirkt. Mit anderen Worten, Vater, wenn du jetzt diesen deinen Mordplan umsetzt, dann fügst du damit dem Volk Gottes Schaden zu. Du als König. Und Saul, du würdest nicht als Unwissender handeln, als jemand, der keine Ahnung hat. Du hast es doch selbst gesehen, wahrgenommen, was David alles bereits getan hat. Stichwort Goliath, der Philister. Und wenn diese deine Freude über den Sieg gegen die Philister auch sehr bald vermischt wurde mit Eifersucht und Neid, warum willst du dich an unschuldigem Blut versündigen? Saul, pass auf! Warum willst du David ohne Ursache töten? Ohne Ursache, so sprach Jonathan. Ohne Ursache. Vielleicht hören wir in dieser Formulierung auch ein Echo der Leidensgeschichte. Im Johannesevangelium in Kapitel 15, Vers 25 lesen wir über Christus: Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Und das ist ein Zitat aus Psalm 69, Vers 5. Saul, es gibt keinen wirklichen Grund für die Vernichtungsabsicht, die du im Schilde führst. Und übrigens, genau so verhält es sich zwischen Gemeinde und Welt. Und zwar gerade bei einer Welt, die sich von Christus immer mehr zurückzieht und dann die Gemeinde verfolgt. Ja, gewiss, die Gemeinde Gottes ist auch nicht ohne Sünde. Da läuft nicht alles glatt, wahrlich nicht. Aber doch, wenn man genau hinschaut, warum sie im Lauf der Geschichte immer und immer wieder verfolgt wurde, dann wird man festhalten müssen, ohne Ursache, ohne Grund ist sie verfolgt worden. Was der Jonathan hier zu seinem Vater sagt, ist argumentativ sehr stark. Es ist sehr dicht. Es bringt das auf den Punkt, abgesehen einmal von dem Gebot, du sollst nicht töten. Es ist eine Warnung an seinen Vater. Saul, fahr nicht länger über rote Ampeln. Vielleicht ist bis jetzt noch alles halbwegs gut gegangen. Aber versündige dich nicht an unschuldigem Blut. Und fällt auf, dass nachdem diese starke Aussage Jonathan macht, dass Saul sich merkwürdig schnell umstimmen lässt. Vers 6. Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Eigentlich eine Reaktion zu schnell, oder? Saul war ganz offensichtlich ein oberflächlicher Mann. Oberflächlich, emotional. Das wird auch später deutlich. Als David ein Stück von dem Mantel Sauls abschnitt und seinen Wasserkrug und seinen Speer von ihm wegholte und dann erstmal wegging eine Weile und auf der anderen Seite des Tales dann zu Saul rief und sagte, Saul, ich hätte dich jetzt töten können, aber ich habe es nicht getan. Da kommt ebenfalls so ein emotionaler Schwall von Saul. Ich lese mal, es steht in 1. Samuel 24. Du David, bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten. Ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Du hast bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Damals in 1. Samuel 24 ließ sich David nicht mehr von so freundlichen, frommen, überschwelligen Worten beeindrucken. Er kehrte nicht zurück, er floh weiter. Er wusste, was dahinter steckt, nämlich nichts hinter diesen Worten. Aber hier in 1. Samuel 19 in unserem Kapitel lesen wir im Anschluss daran noch. Und David war wieder vor ihm wie zuvor. Vers 7. Hier hatte David also ganz offensichtlich immer noch nicht alles Vertrauen zu Saul verloren. Aber schon bald musste er dafür Lehrgeld bezahlen. Ja, Saul hatte sogar geschworen, nicht? So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Aber was war so ein Eid, so ein Schwur schon wert? Nicht? Wir haben schon früher einmal davon gelesen, wie leichtfertig Saul seine Eide verteilte. Ihr Lieben, an leichtfertigem, an frommem Reden, an Herr-Herr-Sagern, ja an Leuten, die allzu schnell schwören, offenbart sich, dass jemand nicht mehr der Knecht Gottes ist, sondern dass er Gott zu seinem Knecht macht. Dass er Gott für seine Interessen, für seine Ziele instrumentalisiert. Und aus dem Folgenden wird schon sehr schnell deutlich, dass Saul seinen Vernichtungsweg weitergeht. Wieder war Krieg gegen die Philister. Wieder fuhr David einen glänzenden Sieg ein. Und danach begann wiederum das Mordspiel Sauls. Und dazu weist die Bibel erneut darauf hin, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. 1. Samuel 18, Vers 10. Was meint diese Ausdrucksweise, diese Formulierung eigentlich, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam? Nicht zum ersten Mal lesen wir diese Formulierung in 1. Samuel 16, Vers 14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul und erschreckte ihn, terrorisierte ihn innerlich. Und diese Aussage finden wir unmittelbar, nachdem David inmitten seiner Brüder gesalbt worden war. Saul, er war vorher mehrfach ungehorsam, eigenmächtig, selbstherrlich. Denken wir nur an den Krieg gegen die Amalekiter, als Saul selbst das Opfer durchführte, das Brandopfer, was ihm, einem Nichtpriester, nicht zustand. Danach, nach dem Sieg, da verbannte Saul noch nicht einmal die Tiere der Amalekiter, sondern überließ sie seinen Leuten, also anders, als Gott es befohlen hatte. Ja, und dann lesen wir, und dann kam ein böser Geist von Gott über Saul. Saul wird hier gleichsam von einem dämonischen Geist erfasst. Und dieser Geist, er versetzte Saul in Schrecken. Saul, der Gesalbte des Herrn. Saul, der Mann, der eigentlich im Volk Gottes das Messias-Geheimnis hineintragen sollte, aber es nun nicht mehr tragen konnte. Er sinkt, und das sehen wir jetzt, er sinkt nicht einfach zurück auf, ich sag mal, normales Menschenmaß, sondern er wird hier von einem Geist erfasst, der ihn in Wahrheit, in seinem Schrecken, die er ertragen muss, und dann auch in seinem Hass, untermenschlich macht. Saul, der Gesalbte des Herrn, der dazu berufen war, das Geheimnis des Messias zu tragen, wiederzuspiegeln, wollte selbst eigenmächtig der Gesalbte sein. Er wollte sein eigener Christus sein, und er stürzte zurück ins Untermenschliche, ins Dämonisierte. Meiner Beobachtung nach werden Menschen, die unter der christlichen Botschaft aufgewachsen sind, die das Wort vom Kreuz gehört haben und es dann, wie es einmal im Hebräerbrief heißt, dieses Wort Gottes mit Füßen treten, nicht einfach unterchristlich. Sie werden in der Regel antichristlich. Sie leben aus dem Hass gegen das Evangelium, gegen Christus. Und darum ist das, was wir hier bei Saul jetzt erleben, nicht einfach nur Charakterverfall. Nicht einfach nur psychologisch zu erklären, sondern es ist die Zerstörung seiner Salbung. Es ist das Verderbensgericht wegen seiner Verleugnung der Berufung als Diener Gottes. Saul, er war dazu berufen, Lichtträger zu sein. Doch er wollte in seinem Wahn selbst leuchten, selbst Licht sein. Was wir hier erleben, ist das, was Paulus einmal an Timotheus schreibt. Und zwar über die Männer Hymenäus und Alexander. Wir lesen es in 1. Timotheus 1, Vers 20. Diese Männer, sie hatten ganz offensichtlich in der Gemeinde sogar Dienst getan. Und Paulus muss sie dem Satan übergeben, damit sie gezüchtigt werden. Noch einmal, diese Mordsucht Sauls, sie ist nicht einfach nur eine Charakterschwäche. Keineswegs. Als wir Saul kennenlernten, wir lesen es in 1. Samuel 9 und 1. Samuel 10, da erschien er uns sogar als ein Mann von hervorragendem Charakter. Aber hier ist Saul von einem bösen Geist erfasst. Er steht unter dem Gericht Gottes. Erinnern wir uns auch daran, sondern in der Bibel heißt, dass Gott der Herr das Herz des Pharao verhärtete. Und als David nun erneut knapp einem Mordanschlag Sauls entging, da kapierte er sofort, jetzt ist es aus. Jetzt kann ich nur noch fliehen. Wir lesen dann Vers 10, und David floh und er entkam in jener Nacht. Zunächst floh er zu seiner Frau, zu Michal. Aber damit hatte natürlich Saul gerechnet. Das war kein guter Versteckplatz. Und Davids Haus wurde mit einer Wachmannschaft belagert, um David dann am anderen Morgen zu töten. So war die Planung. Wir lesen es in Vers 11. Warum David nicht sofort getötet werden sollte, sondern erst am nächsten Morgen, ist vermutlich, es steht nicht da, aber vermutlich durch abergläubische Überlegungen begründet. Es ist irrational, aber immerhin, dadurch hatte David die Gelegenheit, noch in dieser Nacht zu entkommen. Michal, die Frau Davids, die Tochter Sauls, sie stand dem David zur Seite. Ja, sie half ihm. Aber es ist auch offensichtlich, dass ihre Hilfe anders motiviert war als die ihres Bruders Jonathan. Sie hatte ihren Mann David lieb. Aber aus nichts wird deutlich, dass sie David half, dass sie ihn rettete, weil sie Gott, den Herrn, fürchtete. Sie half ihm, indem sie anstatt David einen Teraphim, einen Hausgötzen, ins Bett legte und damit so tat, als ob David da im Bett lag. Es ist übrigens vielsagend, dass sie gleich einen Hausgötzen zur Hand hatte, oder? Auf jeden Fall, was für ein Unterschied zwischen Jonathan und Michal. Jonathan und Michal, sie hatten nicht nur den gleichen Vater, sondern auch die gleiche Mutter. Das lesen wir in 1. Samuel 14, Vers 49. Sie stammten, wir würden heute sagen, aus dem gleichen Genpool. Sie hatten die gleichen Erbanlagen. Und doch, was für ein Unterschied in dieser einen Familie. Was für ein Unterschied zwischen Jonathan und Michal. Nicht auch heute ist man ja überrascht, dass Menschen, die die gleichen Erbanlagen haben, die gleiche Erziehung genossen haben, dann auf einmal so ganz unterschiedliche, andere Wege einschlagen. Offensichtlich ist dieselbe Herkunft, ist derselbe familiäre Hintergrund keine Garantie für eine einheitliche Lebensauffassung. Denken wir daran, was Michal dann viel, viel später tat, als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte und dieses aus dem Fenster heraus beobachtete und David verachtete. Aber lassen wir das jetzt einmal. Hier entkam David aus seinem eigenen Haus. Und er floh dann, nein, nicht in sein Vaterhaus, nicht nach Bethlehem zurück, sondern er floh zu Samuel, zum Propheten. Dort berichtete er Samuel, was Saul alles getan hatte. Und darauf wandten sich David und Samuel nach Nachod, das nicht weit von Rama, dem Haus, dem Ort, wo Samuel wohnte, entfernt war. Es scheint so zu sein, dass David dort in dieser Prophetenschule oder Prophetenkommunität untertauchen wollte. Auf jeden Fall die Initiative zu dieser Flucht von Rama nach Najot ging von David aus. Das geht aus dem Hebräischen sehr deutlich hervor. Nun war der gesamte Prophetismus in jenen Tagen durchaus eine merkwürdige, eine fragwürdige Erscheinung. Man kann ihn vielleicht, ich kämpfe dafür nicht, aber vielleicht vergleichen mit der charismatischen Bewegung der Gegenwart. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber immerhin, es ist aufschlussreich, was wir in Vers 20 lesen. Dort heißt es, sie sahen die Propheten, weissagten. Eigentlich müsste man erwarten, sie hörten die Propheten weissagen, aber hier steht ausdrücklich, sie sahen die Propheten weissagen. Es ging also ganz offensichtlich um etwas Spektakuläres. Es war etwas fürs Auge. Aber wie dem auch sei, David sucht in dieser Kommunität Unterschlupf. Vielleicht hatte David die Erwartung, naja, in dieser religiösen Gemeinschaft, da wird Saul mich schon nicht suchen, da wird er nicht einbrechen. Aber das war auf jeden Fall ein Irrtum. Die Verhärtung Sauls, die Rücksichtslosigkeit Sauls, sie war so weit fortgeschritten, dass Saul selbst vor diesem religiösen Zentrum keine Scheu hatte, sondern seine Boten dort dreimal hinschickte und die alle von diesem Prophetismus erfasst wurden. Und dann eilt Saul selbst hin und auch ihn überkommt es. Und die Menschen, die davon hörten, sie reagierten mit dem Spruch, ist auch Saul unter den Propheten? Dieser gleiche Spruch, ich weiß nicht, ob wir uns daran erinnern, begegnete bereits bei der Salbung Sauls. In 1. Samuel 10, Vers 11 finden wir genau diesen gleichen Spruch. Aber damals sprach Verwunderung aus dieser Aussage. Saul, der Gesalbte, Saul, der mit dem Geist Gottes erfüllte. Hier erscheint er eigentlich nur noch als Ausdruck von Ratlosigkeit zu sein. Vielleicht sogar von einer verbitterten, zynischen Abneigung im Sinne von, was hat denn Saul eigentlich mit den Propheten zu tun? Saul! Was war hier vorgefallen? Wir lesen in Vers 24, Saul zog seine Obergewänder aus. Und er machte ekstatische Aussagen vor Samuel und er lag ohne Obergewand, also halbnackt oder ganz nackt, was weiß ich, jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Obwohl in frommer Umgebung war Saul hier, auch hier, mit einem bösen Geist erfüllt. Und er zeigt sich darin gerade als ein Gegenbild von einem Mann, der vom Geist Gottes geleitet ist. Halbnackt oder nackt gebärdet er, der König, sich hier vor Samuel. In Wahrheit, Saul war hier zu einem Bekämpfer des Geistes Gottes geworden. Und daran änderte auch nichts diese Umgebung, in der er sich befand. Sauls Verhärtung. Wir können dieses Kapitel nicht anders hören, nicht anders lesen, als Warnung für uns. Saul, der Gesalbte des Herrn, der im Blick auf die Amalekiter einst in Selbstherrlichkeit eigenmächtig und gegenüber Gott ungehorsam handelte, über den dann danach ein böser Geist kam, der ihn in Schrecken versetzte, der ihn dann antrieb, David bis zum Tode zu hassen. Es ging Schritt für Schritt bergab mit ihm. Zwischendurch gab es immer wieder Lichtblicke. Da hätte man sagen können, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber insgesamt ist die Richtung deutlich bergab. Neben Schrecken und Hass zeigt sich diese Dämonisierung auch in Schamlosigkeit. Der König Israels, der doch Haltung bewahren sollte, er lag da halbnackt vor Samuel, entwürdigend. Wenn wir weiterlesen, dann erfahren wir, dass Saul nur wenig später eine ganze Gruppe von Priestern massakrierte. Mit anderen Worten, er schlug wahllos um sich. Er tötete sie nur, weil sie dem David einmal geholfen hatten. Und weiter, der König Israels, der versinkt dermaßen in Okkultismus und Spiritismus, dass er zu der Hexe in Endor ging, um bei ihr Hilfe zu suchen im Spiritismus. Und schlussendlich, man könnte fast sagen, es war zu erwarten, endete Saul im Selbstmord. Verhärtung. Verhärtung, so haben wir die Wortverkündigung heute Morgen überschrieben. Das ist kein erbauliches Thema, oh nein. Wir sehen, wie Gott einen Menschen dem Teufel übergibt. Und wie das konkret aussieht, Schritt für Schritt, das beobachten wir, müssen wir hier an Saul so furchtbar deutlich beobachten. Von Selbstherrlichkeit, über dem Erfasstwerden von Schrecken, unsagbarem Hass, Schamlosigkeit, wahllosem Niedermetzeln von Menschen, Okkultismus, Spiritismus und schließlich Selbstzerstörung bis zum Selbstmord. Nehmen wir noch ein Beispiel. Judas Iskariot. 3 Jahre war dieser Mann mit Jesus umhergegangen in Galiläa und Judäa. Und eigentlich könnte man sagen, was gibt es Schöneres, als mit Jesus umherzugehen? Und dann nach 3 Jahren, die Jünger, sie wollen das Passamahl feiern. Und Judas hatte schon den Plan gefasst, Jesus zu verraten. Und dann taucht der Herr beim Passamahl mit Judas zusammen in die Schüssel und sagte zu Judas, was du tust, das tue ich bald. Und wir lesen dann, und danach fuhr der Satan in ihn. Was dann geschah, Judas ging hinaus, das wissen wir. Ist es ein Wunder, dass auch dieser Mann im Selbstmord endete? Saul und Judas, das waren 2 Männer, die in der Sphäre Gottes bzw. in der Sphäre Christi und seines Volkes eine Zeit lang mitliefen, ja Verantwortung trugen, große Verantwortung. Aber dann wird an ihren Taten ihr Inneres offenbar und sie geraten in den Würgegriff des Teufels. Oder nehmen wir noch ein Beispiel, 1. Korinther 5, wir lasen es in der ersten Schriftlesung. Da übergibt der Apostel Paulus jemanden dem Satan. Die Gemeinde in Korinth fand überhaupt gar nichts dabei. Ist doch nett, dass der auch dazu gehört, oder? Aber er hatte sexuelle Gemeinschaft mit der Frau seines Vaters. Inzestuös. Paulus konnte damals noch schreiben, sowas kommt selbst bei den Heiden nicht vor. Heute wird man da schon wesentlich vorsichtiger argumentieren müssen. Und dann schreibt Paulus an diese Gemeinde, ich habe zwar dem Leib nach abwesend, aber im Geist gegenwärtig als ein solcher geurteilt und einen solchen dem Satan übergeben. Und das heißt aus dem Zusammenhang, in dem das steht, nichts anderes als, er muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Zum Verderben des Fleisches. Paulus sagt, esst noch nicht einmal mit einem solchen. Trefft euch auch nicht privat mit ihm. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Wer in Sünde lebt, ohne Buße zu tun, der soll keinen Anteil an den Segnungen haben, die Gott
auch durch die Gemeinde gibt. Der gibt nicht alles direkt.
Ein solcher Mensch soll dann auch leben ohne Fürbitte, ohne Trost, ohne Stärkung, ohne Unterstützung aus der Gemeinde. Im Grunde schrecklich. Ich sage das auch deswegen, weil es ja heute nicht wenige Christen gibt, die meinen, eine verbindliche Gemeindezugehörigkeit sei sozusagen Luxus. Ganz interessant, wenn man das hat, aber man kommt auch ohne das aus. Nicht, ihr Denken läuft dann so, ich bin ein Christ. Aber die Gemeindezugehörigkeit, das ist etwas, was dazugehört. Irgendwie. Aber eigentlich für die besonders Engagierten, und dazu zähle ich mich nicht, ich habe auch noch andere Aufgaben. Diesen Leuten ist zu sagen, es gibt im Neuen Testament kein Christsein unabhängig von einer verbindlichen Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Und verbindlich meint nicht nur, dass ich frage, was habe ich davon, sondern auch, was kann ich meinen Geschwistern geben. Denn mit einer solchen Einstellung schwächt man die Gemeinde insgesamt. Und ihr selbst entzieht euch vieler Segnungen, die Gott euch nun einmal nicht direkt, sondern nur innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Gemeinde, durch andere geben will. Verhärtung führt dazu, dass ein Mensch Satan ausgeliefert wird. Wenn wir hier fragen, wie sah wohl dieses Verderben des Fleisches konkret aus, hier in 1. Korinther 5, können wir denken an Krankheiten, an Unglücke, Unfälle. Wir können auch denken an äußere Zerstörung, etwa der Familie, des Hauses. Aber dabei sagt Paulus ausdrücklich, dieses alles, dieses Verderben des Fleisches, hat immer noch einen Ruf des Heils in sich, damit sein Geist nicht verdirbt, nicht verurteilt wird am Tage des Gerichtes. Dass der Geist, Vers 5, 1. Korinther 5, Vers 5, errettet wird am Tage des Herrn Jesus. Aber gleichwohl, in der irdischen Situation ist es ein hartes Gericht. Es gibt Menschen, die Gott der Herr dem Satan übergibt mit positiven Zielen. Nicht denken wir an Hiob. Um Gottes Willen, zur Ehre Gottes wird dieser Hiob übergeben. Oder denken wir an Petrus. Gott der Herr erlaubte dem Satan, diesen Mann zu sichten, wie es die Bibel sagt, durchpusten zu lassen, damit er danach seine Brüder stärken kann. Im Blick auf Paulus bekam ein Engel Satans die Erlaubnis, diesen Mann zu schlagen, ihm einen Dorn ins Fleisch zu geben. Das tat weh, damit er sich nicht überhebt. Und das wäre furchtbar für seinen Dienst. Aber ihr Lieben, es gibt auch das andere. Es gibt auch Menschen, die werden dem Satan übergeben zum Gericht. Der Mann aus 1. Korinther 5, Judas Iskariot und eben auch, wie wir heute hörten in 1. Samuel 19, Saul, König Saul. Weil er sich in seinem Hass gegen den Gesalbten Gottes, gegen Christus, nicht bremsen ließ. Alle roten Ampeln gleichsam überfuhr. Möge uns diese Verhärtung Sauls als eine ernsthafte Warnung dienen. Und wollen wir nicht vergessen, Gott lässt sich nicht spotten. Amen.